Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir haben heute ein Date. Ein Date mit niemand Geringerem als unserem Gehirn. Und das ist in einer Zeit, wo Maschinen immer klüger werden, sehr, sehr spannend. In einer Zeit, wo wir uns immer wieder mal die Frage stellen, was kann jetzt eigentlich unser menschliches Gehirn noch besser als künstliche Intelligenz? Und unser heutiger Gast hat darauf eine Antwort. Eine, die nicht Angst macht, sondern Orientierung gibt. Dr. Damir Del Monte ist Neurowissenschaftler, promovierter Psychologe und Medizinwissenschaftler, klinisch ausgebildet in Psycho-, Trauma- und Schmerztherapie. Es geht noch weiter. Dozent für funktionelle Neuroanatomie und Neurobiologie der Psychotherapie. Er ist internationaler Keynote-Speaker und er hat ein Buch geschrieben. Mit dem Titel »Ein Date mit deinem Gehirn«: Wer die Hirnwelten versteht, braucht KI nicht zu fürchten. Das Buch ist im Kneipp Verlag erschienen und darin nimmt er uns mit auf eine, würde ich mal sagen, Expedition in die vielleicht spannendste Universum überhaupt, in das Innere unseres Kopfes. Und er zeigt, dass unser Gehirn kein biologischer Computer ist, sondern vielmehr ein Resonanzraum für Bewusstsein, Sehnsucht und Sinn. Alles Dinge, die KI nicht kennt. Lieber Damir, ich freue mich sehr, dass du heute, wo du einen regelrechten Interviewmarathon hast, dir trotzdem Zeit nimmst, auch für uns.
Susanna, ich bin froh, dein Gast sein zu dürfen.
Also mein Gast ist lustig, weil dieses wunderschöne Podcast-Studio ist nicht meines, sondern das von der Kleinen Zeitung, wofür ich sehr dankbar bin, dass wir das heute nutzen können hier in Wien. Und wir starten gleich rein mit einem kleinen Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Kopf oder Bauch? Womit triffst du die besseren Entscheidungen?
Immer Kopf und Bauch.
Eine Frage, die du dir selbst noch nicht beantworten konntest. Ich nehme an, du hast schon ganz viele Fragen beantwortet, aber auf welche suchst du noch eine Antwort?
Das Bewusstsein. Wie funktioniert das wirklich?
Das ist dir noch nicht bewusst.
Nein.
Das wird noch dauern, oder, das herauszufinden?
Ich denke, ja.
Du bist dran?
Ja, ich bin auf der Wanderschaft und wie viele andere auch. Aber ich denke, es ist noch ein weiter Weg, der noch vor uns liegt.
Aber den werden wir Menschen früher finden als künstliche Intelligenz?
Ich glaube, ja, vielleicht wird sie uns helfen dabei.
Dein erster Gedanke heute Morgen, erinnerst du dich?
Heute Morgen tatsächlich, wo bin ich? Weil ich habe jetzt die letzte Woche in verschiedenen Städten verbracht und heute Morgen wachte ich auf und fragte mich ganz kurz, oh Gott, wo bin ich? Und dann war, ach, Wien, okay.
Was hat dich gleich auf den Gedanken gebracht, dass es Wien ist? War da ein Café oder?
Nein, es war tatsächlich so, dass ich habe ja so bestimmte Hotels, wo ich regelmäßig einkehre. Und das Hotel, in dem ich jetzt bin, hat so ganz bestimmte oder weist so Charakteristika auf, die sehr typisch sind. Und dann beim Blick einmal kurz ins Zimmer, ah ja, das und das Hotel, also in der und der Stadt.
Hast du dich gefreut, dass du gemerkt hast, du bist in Wien? Gehört Wien zu deinen Wohlfühlstätten?
Ja. Also ich habe ja zwar in Salzburg geforscht, mehrere Jahre, aber habe in Wien viele schöne oder gute Verpflichtungen, also Seminare, Vorträge und habe einige wundervolle Freunde hier in Wien.
Wie hältst du denn dein Gehirn fit?
Viel lernen und ich bin sehr dankbar, dass es mir immer noch Freude macht. Viel lernen heißt viel lesen, vieles neu entdecken, vieles erweitern. Immer noch mit großer Freude viel Sport.
Du warst ja Leistungssportler.
Ja, ich war Leistungssportler, jetzt bin ich da etwas gemütlicher unterwegs, aber immer noch sehr, sehr freudvoll und sehr relativ intensiv auch. Und ansonsten bemühe ich mich, Dinge zu tun, so oft es nur geht, wo ich das Gefühl habe, da bin ich jetzt so bei mir und mit mir. Also Momente, etwas schlau formuliert, Momente der Kohärenz, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt stimmig. Wow, das kann beim Kochen sein, das kann in einer schönen Opernaufführung sein, das kann Momente, wo ich meine Gitarre in die Hand nehme oder mit meiner Frau einfach, wenn wir bei mir zu Hause in Kroatien sind, einfach am Meer entlang zu laufen. Also Dinge, wo ich mich so ein Stück aus der Welt etwas herausbeame und so in mir und mit mir stimmig bin. Das suche ich, so oft es nur geht, zu finden.
Und das immer wieder beim Bewusstsein, da erlebst du den Moment auch ganz bewusst, oder?
Absolut, absolut. Und wirklich auch freudvoll. Also freudvoll im Sinne von, dass ich dann einfach für mich sein darf. Und gerade wenn man auch einen Beruf ausübt, wo man ja doch sehr viel vor Menschen steht, vor Menschen spricht, was sehr schön ist, was aber auch eine Sehnsucht in mir entstehen lässt, auch mal nur für mich sein zu dürfen. Und das sind die Momente, die ich dann auch wirklich sehr, sehr genieße.
Ein Buch, das dein Denken verändert hat, das kann auch dein eigenes sein.
Es war für mich, es sind so einige Kandidaten, aber eines, an das ich besonders gerne und intensiv zurückdenke, ist Nikos Kazantzakis, Sorbas, der Grieche, Sorbas, dieser Roman wurde auch verfilmt mit Anthony Quinn in der Hauptrolle. Dieses kleine Büchlein hat mir mit, ich weiß nicht, ich war damals vielleicht so 18, 19, noch einmal einen ganz besonderen Blick auf den Menschen geschenkt, der mich dann inspiriert hat, da weiter zu suchen und zu forschen.
Es geht ja auch um KI in deinem Buch. Welche KI-Tools nutzt du denn selbst am häufigsten?
Ich selbst arbeite mit Notion und Notion greift hier auf mehrere KIs zu und dort arbeite ich dann gerade, wenn ich recherchiere, wenn ich Dinge zusammentrage. Für meine Vorlesungen, meine Videos heißt es ja häufig auch, wie hole ich mir die aktuellsten Daten und bringe die zusammen. Und da arbeite ich mit Notion und den KIs, auf die Notion zugreift.
Das heißt, du bist auch dankbar, dass künstliche Intelligenz vorhanden ist, dass wir sie nutzen können.
Absolut, weil es tatsächlich unser Handeln, unsere gerade auch vielfach auch intellektuelle Arbeit einfach sehr effizient unterstützen kann. Absolut.
Unsere heutige Folge widmet dir Vendo. Visitenkarten gibt es viele, aber bei Vendo sowohl klassisch gedruckt als auch digital. Und genau in der Kombination liegt der Unterschied. Gedruckt für den persönlichen Moment, digital für Aktualität, Vernetzung und vor allem sofortige Verfügbarkeit. So bleibt der erste Eindruck nicht nur bestehen, sondern entwickelt sich weiter. Mehr dazu findest du auf vendo.at/digitale-Visitenkarte, vendo.at/digitale-Visitenkarte.
Damir, dein Buch heißt nicht irgendwie, ich erkläre dir dein Gehirn. Es heißt ein Date mit deinem Gehirn. Mhm. Also meine Datingzeit ist Lichtjahre vorbei, aber ich kann mich nur erinnern, so ein Date, da ist man schon ein bisschen nervös und vor allem man überlegt sich dann, wird mich das jetzt irgendwie überraschen? Mhm. Wenn ich jetzt ein Date mit meinem Gehirn habe, was wird mich denn am meisten überraschen? Womit rechne ich vielleicht gar nicht, wenn ich es mal näher kennenlerne? Mhm.
Das Gehirn weist Funktionsprinzipien auf, die zum Teil ganz anders ablaufen, als wir es subjektiv erleben.
Kannst du das an einem Beispiel erklären?
Nehmen wir das Beispiel, was vielleicht sehr naheliegend ist, Wahrnehmung. Also, wenn wir die Welt wahrnehmen, dann erleben wir es so, das sind Reize aus der Außenwelt, die auf mich treffen, die dann in meinem Sinnessystem verarbeitet werden, auf höherer Ordnung dann eingeordnet, kategorisiert, bewertet und dann kommen sie irgendwann zu Bewusstsein. Also es sind die Dinge der Welt, die mir zu Bewusstsein kommen.
Also wenn ich zum Beispiel jemanden zum ersten Mal begegne.
Zum Beispiel, genau. Was wir nicht erleben ist, dass es in Wahrheit ganz anders abläuft. Nämlich, unser Gehirn ist ein Vorhersagegenerator. Das heißt, in jedem Augenblick baut das Gehirn eine Vorhersage auf, was gleich passieren wird, was gleich geschehen wird. Und wenn nun die Reize der Außenwelt auf uns treffen, werden diese völlig unbewusst mit dieser Vorhersage gematcht. Und erst aus diesem Matching-Prozess entsteht der Wahrnehmungsinhalt.
Dieser Matching-Prozess dauert Sekunden?
Millisekunden. Einigen hundert Millisekunden. Es geht auf verschiedenen Ebenen des Gehirns sogar und unvorstellbar schnell. Und wenn jetzt das, was ich vorhergesagt habe, was mein Gehirn vorhergesagt habe und das, was als Reiz eingetroffen ist, wenn das gematcht wird und es passt ganz gut zusammen, also es ist eine gute Passung vorhanden, dann entsteht ein Wahrnehmungsinhalt, der aber bedarf weder einer großen Aufmerksamkeit noch einer großen Bewusstseinsschau. Das läuft dann quasi so durch uns hindurch, mehr oder weniger. Das heißt, das Gehirn sucht nicht das, was es eh erwartet. Es sucht die Diskrepanz. Es sucht die Differenz, also den Vorhersagefehler. Also, Fakt 1, ganz spannend, was ich wahrnehme, ist nicht nur ein Abbild der Welt, es ist immer auch ein Abbild meines Innenlebens, das die Reize der Welt entgegennimmt und sie auch selektiert, fokussiert, auch schon ein Stück bewertet. Also mein Wahrnehmungsinhalt trägt immer auch Anteile meiner selbst in sich. Und das erleben wir aber nicht so. Wir haben das Gefühl, oh, wir haben jetzt die Welt genauso erlebt, wie sie sich da vor uns ausbreitet.
Und wir denken, so ist es.
Und so ist es, auf jeden Fall. Denn das Gehirn ist nicht, also es sucht ja auch uns Stabilität zu geben und zu vermitteln. Also das heißt, es sagt nicht, das könnte so oder so. Nein, es sagt, das ist so. Und dass es vielleicht anders sein könnte, das müssen wir erst erarbeiten. Es ist auch, also die Vorhersage ist dann schon recht stabil und der Wahrnehmungsinhalt erscheint uns als, das ist so. Und das ist eben so wichtig, sich klarzumachen, wie stark also damit Wahrnehmung geprägt ist von dieser Vorhersage. Und wo stammt diese Vorhersage her? Unser Gehirn muss, um in dieser Welt zu überleben, ein Modell der Welt konstruieren. Ich kann mich in einer Welt nur bewegen, wenn ich ein Modell von ihr habe, und um zu wissen, wie ich mich in ihr bewegen kann. Und ein Modell meiner selbst. Und dieses Selbst- und Weltmodell dient mir dazu, aus ihnen heraus dann diese Vorhersage in die Zukunft hinein zu bilden.
Das wird schon in der Kleinkind- oder im Säuglingsalter gebildet?
Da beginnt schon ganz langsam. Klar, ein Säugling hat noch weniger Modelle, hat bis dato weniger Modelle hergestellt. Das ist noch ein bisschen so eine Art Try and Error und ein bisschen Chaos und ein bisschen Konfusion. Das heißt, die Modelle strukturieren sich ja erst und bilden sich und formen sich erst aus. Deshalb ist bei einem Kind zum Beispiel, das ist ein spannender Ansatz, beim Kind ist sozusagen die Wahrnehmung weniger tief, weil die Modelle noch wenig ausgeformt sind, zugleich aber weiter. Weil ein Modell, das schon sehr stabil ist, ja auch meine Wahrnehmung ein Stück einengt, weil ja schon eine Struktur vorliegt. Deshalb denken Kinder weniger tief, aber dafür breiter. Und sind auch viel offener für Dinge, die sie noch gar nicht kennen. Und das wäre so eine Erkenntnis, von der ich glaube, dass sie Menschen hilfreich sein kann, weil sie uns hilft, zu hinterfragen, was nehme ich eigentlich wahr und weshalb nehme ich es auf diese Art und Weise wahr? Und wenn nun ein Vorhersagefehler entsteht, und das ist dann wieder dieser berühmte Moment, wo sich entscheidet, wie reif gehe ich damit um? Also es heißt, ein Vorhersagefehler heißt, Vorhersage und Reiz matchen nicht, jetzt kommt Unruhe auf, jetzt kommt Aufmerksamkeit, Bewusstsein. Aber was mache ich jetzt damit? Evolutionär betrachtet, ist das jetzt eine Einladung der Evolution, die da sagt, betrachte dein Modell. Könnte es sein, dass dein Modell die Welt nicht adäquat abbildet? Könnte es sein, dass dein Modell adaptiert werden müsste, sollte, sich weiterentwickeln sollte, damit es die Welt besser abzubilden vermag? Also Vorhersagefehler können sich unbehaglich anfühlen, müssen sie nicht, aber wenn es sich regelmäßig wiederholt, schon, dann entsteht Unsicherheit. Und das ist eine Lerneinladung. Und jetzt kommt aber das Dilemma. Ein Modell, das schon aufgebaut wurde, ist ja auch zugleich ein Faktor, der uns stabilisiert. Wenn ich also mein eigenes Modell hinterfragen muss, heißt es, ich muss Instabilitäten aushalten. Und das fällt uns nicht leicht.
Also diese Einladung nehmen wir oft nicht
an. So ist es. Wir neigen dazu, um Unsicherheit nicht zu stark werden zu lassen, neigen wir dazu, das Modell zu schützen. Und dann beginnen wir auf einmal, die Reize anders zu interpretieren. Wir beginnen zu selektieren, dass wir schauen danach, dass wir die Reize der Welt möglichst so aufnehmen und verarbeiten, dass sie das Modell so weit wie möglich bestätigen. Das ist erstmal etwas, damit erkaufen wir uns ein Stück Sicherheit, aber wir zahlen einen großen Preis dafür, nämlich wir hören auf zu lernen. Wir hören auf, unsere Modelle weiterzuentwickeln. Und das ist der Moment, ich glaube, dieser Riss, der entsteht zwischen Vorhersage und Reiz. Dieser Riss, der Umgang damit, entscheidet darüber, wie weit ich in die Lage versetzt werde, mich weiterzuentwickeln, meine Modelle weiterzuentwickeln, Strategien zu hinterfragen, auch mich selbst zu hinterfragen, weil es ist ja nicht nur ein Weltmodell, auch ein Selbstmodell steht dahinter. Und wer das wagt, der riskiert ein Stück Unsicherheit, riskiert ein Stück Instabilität, vielleicht auch mal eine Kränkung, aber wird belohnt dafür in meinen Augen, nämlich mit einem Blick auf die Welt, der die Welt, ein Modell, das die Welt adäquater abzubilden vermag und vielleicht auch ein Stück besseren und tieferen Kontakt zu sich selbst über das Selbstmodell, das sich so ja auch weiterentfalten darf.
Das heißt, um dieses Modell weiterzuentwickeln, um sich selbst zu hinterfragen, wie kann man da vorgehen? Weil dieser Moment, wo man merkt, das stimmt jetzt nicht überein, da hast du ja erklärt, das ist erstmal Schock. Mhm. Muss man genau in dem Moment dann schon bereit sein für die Entwicklung oder kann das auch später in einer Reflexion sein, dass man merkt, okay, da verschiebt sich gerade was.
Ich glaube, dass die Grundhaltung hier bedeutsam ist, nämlich, dass ich mir tatsächlich vor Augen führe, das wäre so ein weiterer Aspekt zum Thema, was kann mir beim Gehirn helfen, mich selbst besser zu verstehen, dass ich vorher ja sagte, unser Gehirn baut ein Welt- und ein Selbstmodell auf. Das heißt also, mein Selbsterleben ist vor allem gespeist aus der gelebten Erfahrung, aber am Ende ging das Ganze ein in ein Modell, das das Gehirn über sich selbst erzeugt. Also mein Selbstbild, was sich ja so fest und stabil und so sicher anfühlt, ist ein Konstrukt des Gehirns über sich selbst. Dieses Konstrukt ist nicht beliebig. Das ist ganz wichtig zu betonen, weil in dieses Konstrukt meines Selbsterlebens und meines Selbst speist sich ja das gelebte Leben ein. Also die Erfahrung, die ich mache, so sie denn bedeutsam war für mich, dann will das Gehirn sie auch festhalten. Also das heißt, eine für mich bedeutsame Erfahrung wird festgehalten. Das heißt, sie wird übersetzt in eine Synapsenlandschaft, in die Architektur, in die Feinverästelung der Synapsen. Und so ist das, was dann als Modell, als Selbstmodell nachher ausgeformt wird, nicht ein beliebiges Modell. Nicht ein beliebiges Modell in dem Sinne, dass ja meine persönlichen Erfahrungen dort ja abgebildet, strukturiert werden. Und dadurch aber habe ich zwar einerseits eine gewisse Stabilität im Selbstmodell, die durch das Leben gleichsam eingespeist wird, zugleich aber bleibt es ein Modell. Und das zu verstehen ist so wichtig, weil das bedeutet, ich habe Möglichkeiten, es weiterzuentwickeln. Ich habe Möglichkeiten, es zu hinterfragen. Ich habe Möglichkeiten, Abstand zu nehmen in mir selbst von meinem eigenen Modell. Das kann eben auch mal schmerzhaft sein. Und deshalb ist es nicht immer so beliebt. Aber ich glaube, dass das, wie ich finde, eine hoffnungsfrohe Botschaft ist aus der Hirnforschung, weil sie uns auch die Möglichkeit nochmal vor Augen führt, an seinem eigenen Selbstmodell weiterarbeiten zu können. Dass es nicht etwas ist, was, auch wenn es Struktur gewordene Lebenserfahrung ist, ist diese Struktur nicht in Stein gemeißelt. Sie ist in einer Synapsenlandschaft verfestigt, die aber flexibel bleibt. Und damit kann ich jetzt sagen, okay, ich gehe in mir in Abstand, dann sehe ich, dass da Gedanken aufkommen, Bilder über mich selbst, mein Selbstempfinden, meine Selbstbewertung. Aber ich bin mehr als die Summe dieser Gedanken. Ich bin auch mehr als die Summe der Geschichten, die ich mir über mich selbst erzähle. Und das heißt, ich habe da einen Raum, den ich erkunden kann und den ich weiterentwickeln kann. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Botschaft für uns Menschen.
Und damit wird auch klar, warum du sagst, das menschliche Gehirn ist keine Rechenmaschine, sondern ein Resonanzkörper.
Ja, weil ich natürlich, klar haben wir auch auf einer bestimmten Art und Weise eine biologische Maschine vor uns, aber sie ist noch mehr. Wenn ich alleine mir vorstelle, wenn wir beide uns jetzt unterhalten und man würde jetzt unsere Gehirnfunktion exakt abbilden und bildlich zur Darstellung bringen, dann würde Folgendes geschehen. Ich erzähle dir einfach Fakten. Einfach also zusammenhanglose Fakten über das Gehirn. Größe, Gewicht, Zahl der Synapsen, Zahl der Nerven. Und also nett, aber auf Dauer auch ermüdend. Dann könnte man sehen, dass dein Gehirn das intensiv verarbeitet, aber im Vergleich zu meinem hat es seinen eigenen Modus. Wenn ich jetzt kippe in einen anderen Erzählmodus, und ich erzähle dir eine Geschichte auf einmal, eine Geschichte, die eine Sinnhaftigkeit besitzt, die eine Struktur besitzt, eine Gestalt besitzt, wo es einen Protagonisten oder eine Protagonistin gibt, also eine emotional getragene Sinngestalt, wenn ich die jetzt aufbaue und man dann unsere Hirne untersuchen würde, könnte man sehen, dass sich unsere Gehirne exakt synchronisieren. Auf die Millisekunde haben wir exakt eine Resonanz, wirklich im Sinne eines oszillatorischen gemeinsamen Schwingens.
Und ist genau das nicht passieren könnte, wenn da jetzt zwei KI-Modelle, die uns vielleicht ähnlich schauen.
Wir werden sehen, vielleicht kommen sie da irgendwann hin. Das kann man nie genau vorhersagen, was da noch alles möglich wird. Im Moment aber ist es so, dass gerade auch diese Funktion dieses Oszillierens, auch wenn sich Netzwerke ausformen, wenn Netzwerke kommunizieren, sind diese Oszillatoren, dass sich Netzwerke über den Rhythmus exakt finden, treffen, wie eine Melodie, die gespielt wird über Milliarden von Zellen hinweg, dass das quasi etwas sehr, noch sehr auf unser neuronales System Begrenztes sich zeigt. Man kann bei der KI nie irgendwas ausschließen, aber wir sollten, und das war so ein wenig das Ansinnen meines Buches, ich wollte für das begeistern, was wir haben und was oft so, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen gering geschätzt wird, aber wo vielleicht die Magie so ein Stück uns verloren geht manchmal, weil wir denken, naja gut, die KI ist ja noch schneller und kann noch mehr speichern. Alles richtig, aber doch würde ich gerne begeistern für diese Magie, die wir in uns tragen. Und allein die Tatsache, dass wir beide jeweils 86 Milliarden Nervenzellen und beide haben wir jeweils 1000 Billionen Synapsen in unseren Gehirnen. Aber wenn ich eine Geschichte erzähle und dich emotional damit erreichen kann, dann synchronisieren sich unsere beiden Gehirne, Milliarden von Zellen auf die Millisekunde. Und dieser Tanz, dieser gemeinsame neuronale Tanz.
Ich kann ihn förmlich spüren.
Das ist doch der Hammer. Da kommt doch keine KI auch nur annähernd. Im Moment zumindest mit, weil jetzt kommt es nämlich, und das ist der nächste Schritt, wo die KI noch wahrlich Mühe hätte, nämlich diese Resonanz entsteht ja, weil dahinter ein Bedeutungsraum ist. Weil wir beide Bilder haben, Erfahrungen haben, weil wir beide Prioritäten setzen, weil wir ein Gedächtnis haben, das im Körperlichen verankert ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, da gehe ich also am Strand entlang und da ist dieser Sonnenuntergang und dieses Rot des Himmels scheint ins Meer hinabzutauchen, dann hast du diese Bilder erzeugen in dir die Resonanz, aber auch in dir die Resonanz zwischen deinem Gehirn und deinem Körper. Mhm. Weil das Gedächtnis ruft jetzt Muster auf, der Bewertung, und du hast dann gesagt, und du hast irgendwann mal vielleicht gesagt, wow, das aber ist toll, was ich gerade heute hier erlebe. Nämlich einen Sonnenuntergang vor 20 Jahren. Aber der wird in dir in diesem Moment wachgeküsst. Diese Melodie wird gespielt. Und die ist in Resonanz gehen zwischen Hirnen, zwischen Gehirn und Körper, Geist, Gehirn und Körper. Dieser Tanz braucht was? Er braucht nicht nur diese maschinelle Verarbeitung, nicht nur Gedächtnis. Er braucht diese Körperlichkeit. Er braucht diese Verkörperung, dass eine Erinnerung in mir eine emotionale Aktivierung in Gang setzt, die sich als gesamtorganismischer Zustand zeigt. Und das sind Phänomene, die so nur wir Menschen in dieser Form erleben. Denn dahinter ist ein Körper, der nicht nur Schönes empfinden kann, der auch Leid empfinden kann, Schmerz empfinden kann, der um seine Existenz und seine Begrenzung weiß, der Bedürfnisse hat, der vielleicht defizitäre Empfindungen gerade hat, weil er vielleicht unter Schmerzen oder Entbehrungen leidet. Das alles trägt uns. Und das alles hat die KI in dieser Form nicht, weil sie diese Verkörperung gar nicht besitzt. Also das meine ich mit dem, es geht mir nicht darum, die Fähigkeiten, die Größe und die potenziellen Möglichkeiten der KI kleinzureden. Mitnichten. Da kommt noch Dramatisches auf uns zu. Nein, aber ich wollte trotzdem begeistern für das, was wir haben. Und damit können wir noch viel mehr machen, als wir es heute tun, in meinen Augen. Und das wollte ich mit diesem Date anregen.
Und damit, du kommst ja aus der Traumaforschung, jetzt hast du krass skizziert, was da alles gespeichert ist in unserem wundervollen Körper. Aber das sind eben auch Sachen, die uns vielleicht im Unterbewusstsein dann in dieser Wahrnehmung stark prägen. Wie, nur als Zwischenfrage, ja, wie wichtig ist es denn dann auch wirklich auf diese Traumata, die da gespeichert, ja, sind, einzugehen und die hervorzuholen, ja, sozusagen?
Es ist tatsächlich, gerade bei den, wenn es wirklich dramatische Dinge waren, die auch meinen Selbstbezug und meinen Weltbezug beschädigt haben. Wenn du mir erlaubst, würde ich das ganz kurz an diesem Modell nochmal festmachen mit dieser Vorhersage. Wir haben jetzt gerade gesagt, dass wenn ich einen Vorhersagefehler habe, ich erwarte, dass der nächste Augenblick bedrohlich wird, weil es Ähnlichkeiten vielleicht hier im Raum gibt mit einem Raum, in dem ich Unangenehmes erlebt habe.
Aber das ist mir vielleicht gar nicht bewusst.
Muss nicht bewusst sein. Mhm. Kann also eine innere Spannung vielleicht, aber muss nicht. Aber jetzt kommt der Moment und der ist angenehm. Ein Vorhersagefehler. Jetzt würden wir unser Modell hinterfragen und das Modell erweitern mit der Aussage, nein, diese Räume müssen nicht per se unangenehme Erfahrungen mit sich bringen. Und genau dieser Rückgriff auf das Modell und seine Erweiterung ist bei traumatisierten Menschen blockiert. Dass sie machen eine eigentlich korrigierende Erfahrung, aber sie vermögen es nicht, das bestehende Modell dahingehend zu erweitern. Es ist, als hätte das Trauma das Modell festgezurrt und ihm die Flexibilität genommen und damit die Möglichkeit der Erweiterung genommen. Und da ist es dann wirklich hilfreich, in eine therapeutische Begleitung zu gehen, um an diesem Modell doch noch arbeiten zu können und es doch noch zu erweitern mit neuen Erfahrungen.
Ich verstehe. Da mir dein Untertitel ist ja, wer die Hirnwelten versteht, braucht KI nicht zu fürchten. Was genau meinst du damit?
Ich gestehe und bekenne mich schuldig bei dem Punkt, dass natürlich ein Buchtitel auch ein wenig provozieren soll oder ein bisschen auch die Aufmerksamkeit an sich ziehen soll. Per se können wir natürlich die Entwicklungen nicht vorhersagen. KI in dem Moment, und da sind wir ja schon mittendrin, wenn sie anfängt, aus sich selbst heraus auch zu lernen, dann ist sozusagen die Entwicklung nicht vorhersehbar im Detail oder mit einer absoluten Sicherheit. Von daher ist natürlich meine Aussage nicht allgemein gültig in dem Sinne, wir brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Nein, es kann sehr wohl auch Entwicklungen geben, die bedrohlich für uns werden könnten. Aber diesem Titel wollte ich zweierlei aussagen. Erstens, je besser wir unser Gehirn und damit uns verstehen, desto besser können wir in die Lage kommen, mit KI so umzugehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eine gute Richtung für uns läuft, gesteigert wird. Das ist praktisch der Ansatz. Der zweite Ansatz, der ist etwas weitreichender. Ich nehme die KI sehr ernst. Und sie wird sehr, sehr große Fähigkeiten erwerben. Die hat sie jetzt schon, aber diese werden sich noch mehren. Und doch gibt es etwas, was noch nicht verwirklicht wurde in der KI. Und ich persönlich glaube, dass das wahrscheinlich irgendwann kommen wird und wahrscheinlich auch vielleicht sogar kommen muss. Nämlich, wieder von den Hirnwelten kommend, wie lernen wir? Wir lernen selbstorganisierend. Das Gehirn kann nicht von außen aufdrücken, was es zu tun hat. Man kann die Netzwerke von außen nicht erzwingen, sondern das System ist so aufgebaut, dass es aus sich selbst heraus, selbst organisierend sich aufbaut und Erfahrung in Struktur gießt. Ich glaube, dass die KI dahingehend irgendwann wohl von uns auf den Weg gebracht werden wird, dass dort Mechanismen der Selbstorganisation werden wirksam werden. Darin sehe ich eine Chance und natürlich auch eine Gefahr, ganz klar. Aber die Chance gewichte ich jetzt größer. Ich glaube, dass, wie bei Menschen auch, wir die KI nicht beherrscht bekommen, indem wir glauben, dass wir Milliarden von Regeln da rein programmieren können. Das kommt an seine Grenze. Wie beim Menschen auch. Nur Gebote und Verbote. Wenn ich das Wesen des Menschen nicht verstanden habe, seine motivationalen Antriebe, seine emotionalen Bedürfnisse, dann kann ich da eine Milliarde Regeln drüberlegen. Sie werden irgendwann ausbrechen. Und deshalb glaube ich, dass wir den Hauptmechanismus, den wir fürs Gehirn entdeckt haben, nämlich diese Selbstorganisation, wahrscheinlich auch auf die KI werden übertragen müssen, damit sie selbst effizient lernen kann. Und jetzt kommt's. Aus dem Verstehen der Hirnwelten sollten wir ableiten, welche Daten, welche Trainingssätze müssen wir der KI dann mit auf den Weg geben, dass wenn sie dann selbstorganisierend Prinzipien lernt, aus der Summe der ganzen Trainingseinheiten, welche sollten das sein? Also wir müssen uns verstehen. Wir müssen, was ist ein Menschsein? Was sind für uns wichtige Gebote? Was sind unsere ethischen und moralischen Leitplanken? Und das müssen wir in einer Form übersetzen und dann der KI sozusagen zum Lernen anbieten, auch zur Weiterentwicklung anbieten. Ich glaube, dass dann die Chance besteht, dass wir bei der KI auch eine Art von, ich weiß nicht, ob es ein zu großes Wort ist, aber so ein Stück auch Evolution erleben. Und wenn wir sie aber möglichst so bestücken, dass wir aus der Summe unserer Erfahrungen das Beste auch dort hineinarbeiten und hineingeben, dann erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass dort Prinzipien etabliert werden, die dann eher uns wohlgesonnen sind, die mit uns in Kooperation treten. Also man könnte sagen, ein Philosoph in Deutschland, der sich damit sehr intensiv beschäftigt, Markus Gabriel, spricht von der Koevolution. Und es hat etwas. Das heißt, nicht durch rigide Kontrolle, das wird, glaube ich, nicht funktionieren, sondern indem wir uns kennenlernen, das Gehirn besser verstehen, die Mechanismen verstehen und dann der KI Angebote machen, die möglichst eine gute Entwicklung gehen. Und dann eine Art Koevolution im Sinne einer fruchtbaren Kooperation. Das wäre natürlich zielführend und das wäre wünschenswert. Wenn wir bei uns selbst nicht verstehen, gehen wir mal auf den Status quo gerade. Wir sind sehr neugierig gewesen, antriebsgesteuert, handlungsorientiert, in die Welt hinein agieren. Das ist unsere Stärke. Das hat uns in der Evolution so weit gebracht. Die Gefahr liegt aber darin, wenn wir diese Neugier, diesen Antrieb, diesen Drang, Welt verfügbar zu machen, wenn wir das sich entgrenzen lassen, wenn daraus eine Hybris wird, wir uns nicht mehr modulieren können. Wir haben momentan die technischen Mittel, diese Neugier in ein Extrem zu treiben. Und also, das heißt, wir müssen lernen, mit uns erstmal umzugehen. Was momentan bekommt die KI alles, was im Netz zu finden ist. Also ein Abbild dessen, was wir als Menschen in diese Welt hinausgeben. Und es ist eben nicht nur das Angenehme und das Gute und das Schöne und das Ästhetische. Es ist auch viel Mist, viel Gewalt, viel Intrige, viel Brutalität, viel Verachtung. Auch das speisen wir in das System hinein. Also das heißt, noch einmal zurück, je besser wir uns verstehen, je besser wir uns modulieren können, je besser wir lernen, mit uns verträglicher umzugehen, desto bessere Eltern können wir für die KI sein. Desto mehr Material können wir ihr an die Hand geben, dass wenn sie sich auf den Weg der Entwicklung macht, möglichst viel von dem nutzt, was wir erst lernen mussten durch viele schmerzhafte Erfahrungen. Das ist praktisch der Ansatz. Also damit negiere ich nicht die Gefahren. Aber ich sage einfach, ich sag's mal ganz hart, denkt dir mal die KI bitte weg. Wir tun so, als wären wir jetzt, wir gehen 20 Jahre zurück. Ist alles gut? Nein. Ist der Mensch gesund und vital und lebendig? Nein. Nein, wir sehen viel Leid. Wir sehen viel Verlorenheit. In der Moderne und Postmoderne haben wir uns auch ein Stück verloren als Menschen. Wir sind die erste Generation seit ewiger Zeit, die davon überzeugt ist, dass ihre Kinder eine Zukunft erleben werden, die nicht so gut sein wird wie die heutige. Wir sind die ersten Eltern, die Kinder in einen Pessimismus entlassen. Also auch ohne KI ist da die Welt toll? Bräuchte sie nicht noch eine Entwicklung, nicht noch ein Wachstum? Bräuchte sie nicht noch mehr Menschlichkeit? Doch. Also können wir uns zerstören auch ohne KI? Problemlos, problemlos. Wir haben genug Atomraketen dafür. Ich will damit nur sagen, wir fokussieren gerade sehr viel auf die KI. Aber wir haben ja auch ohne KI viele Dinge, die es lohnenswert machen, sie weiterzuentwickeln. Viel Verlorenheit, viel Schmerz, viel Frust, viel Kampf, viel Angst. Wir finden ja kaum noch Menschen, die Zuversicht in sich erleben. Wir finden kaum noch Menschen, die, ich sag mal, der Zukunft ein bisschen Kredit zu geben bereit sind. Und ich meine damit keine Naivität und kein Rosa-Rot. Das meine ich überhaupt nicht damit. Aber ich meine, dass wir als handlungsorientierte Wesen uns nicht die Zuversicht in Gänze nehmen lassen sollten. Und hier kann die KI auch Unterstützung sein. Sie kann uns helfen, Datenströme besser zu organisieren. Sie kann uns helfen, bessere Modelle für Dinge zu entwickeln, für das Zusammenleben, für Verkehr, für klimatische Aspekte. Also hier liegen ja auch viele Chancen auf diesem Weg in diese Zukunft. Also weder rosa-rot noch schwarzseherisch. Die Mitte, die Balance, die Geschichte der Menschheit ist nicht eine Geschichte per se des Scheiterns. 6,5 Millionen Jahre, wir sind immer noch da. Es ist auch eine Geschichte des Gelingens. Und ohne rosa-rot in die Zukunft zu schauen, aber daran festzuhalten, dass wir gestalten können, dass wir verändern können, dass wir Dinge bewirken können, dass wir aber als Menschen uns entwickeln müssen.
Das heißt, erstens die KI nicht als Sündenbock abschieben und zweitens, wenn ich das raushöre, beim Date mit meinem Gehirn, könnte es auch sein, dass ich die KI ein bisschen wie auch meinen Freund sehe. Also, dass ich zunehmend merke, die kann da mit dabei sein in dieser
Beziehung. Absolut, und das ist der Punkt. Aber nicht, indem sie Dinge ersetzt in mir. Sie kann mir vielleicht eine Hilfe sein beim Sortieren, beim Ordnen, beim Sammeln. Und da kann sie wundervolle Dienste leisten. Sie kann mir Ideen geben. Sie kann mir helfen, Dinge, die in mir angelegt sind, aber nicht in die Vollendung wollen. Da kann sie Hilfe sein. Und zwar wirklich in einer Dimension, die, wow, momentan kaum zu fassen ist. Zugleich aber darf sie nicht dafür sorgen, dass ich aufhöre zu lernen, dass ich aufhöre, meine Urteilskraft zu stärken, dass ich aufhöre, das Menschliche in mir hochzuhalten, das muss ich weiterentwickeln. Also anders formuliert, eine KI-Revolution verlangt auch nach einer weiteren geistigen Evolution. Wir müssen mitwachsen. Und das, was wir für bedeutsam erachten, für wichtig, was wir halten möchten, was wir weiterentwickeln möchten, daran festzuhalten.
Das hast du gesagt, nicht sie soll uns nicht ersetzen. Aber ich weiß nicht, wie du am Anfang gedacht hast, als KI immer mehr das Thema wurde. Ich habe mir gedacht, na, kreative Prozesse, die bleiben bei uns Menschen. Ich habe mich völlig geirrt. KI kann sehr kreativ sein. Was machst du denn oder was gibst du denn jenen Menschen mit, die zum Beispiel in der Kreativbranche sind und jetzt durchaus auch Sorge haben, dass sie ersetzt werden können in dem Job, den sie machen? Wie kann man denn da trotzdem Mut, Zuversicht bekommen?
Wir haben mit dem Homo sapiens ein Wesen vor uns, das ein Wesen im Werden ist. Es gab keine Generation in 6,5 Millionen Jahren seit der ersten Abspaltung zwischen unseren Vorgängern quasi in der Evolution und dann gab es die Spaltung in Menschenaffen und Homininen, also unsere Reihe. Der Homo sapiens ist jetzt in seiner älteren Version 300.000 Jahre alt. Wir stammen eher genetisch von einer Population, die vor 200.000 Jahren lebte. In all diesen über 300.000 Generationen haben wir uns immer verändert. Nur in dem Moment, wo es geschieht, ist es immer etwas Großes, weil wir auch Struktur, Halt und Sicherheit suchen, was ich ja vorhin mit dem Selbstmodell und Weltmodell beschrieben habe. Das heißt, nur was wir jetzt haben, ist eine Potenzierung. Es war noch nie so schnell und noch nie so weitreichend. Aber Veränderung. Ohne KI, Susanna, würden unsere Nachkommen in 100.000 Jahren völlig anders sein. Auch ohne KI. Es wird nun beschleunigt. Und wir haben nun die große Verantwortung, diesem Tempo mitzugehen, was schwer ist. Und deshalb ist es so wichtig, auch dann an dem festzuhalten, was auch strukturierend ist, was auch sicherheitsgebend ist, nicht alles fahren zu lassen. Unsere Verankerung in der Kultur, in der Körperlichkeit. Ja, die KI kann wahnsinnig viel in so vielen Bereichen. Die Frage aber ist, was macht den Menschen aus? Auch im Kreativen. Was macht uns in unserem Erleben aus? In dem Buch schaue ich das Beispiel, wo, wenn ich eine KI fragen würde, du, in einem Schwimmbad, wie muss das Wasser aufbereitet sein? Dann sagt die KI ganz klar, du, das ist der Anteil Wasser, das ist der Anteil Chlorid und was da noch an Chemie ein bisschen rein muss. Die Zusammensetzung des Wassers hat die KI sofort parat, innerhalb von 3 Sekunden. Ja? Was die KI nicht weiß, ist, wie es sich anfühlt, mit nassem Haar am Beckenrand zu sitzen, mit Pommes in der Hand. Das weiß sie nicht. Also was haben wir noch, was anders ist? Was macht uns aus? Vielleicht, auch wenn es ein bisschen vielleicht jetzt pathetisch daherkommt, aber vielleicht könnten wir die KI auch als etwas sehen, was uns mehr Raum schenken wird, um das zu tun, was uns zu Menschen eigentlich macht. Ist auch eine Chance. Ja, wir sind alle in einem Umbruch, in einem kritischen Phasenübergang, würde man in der Systemtheorie sagen, ja, wie schon so oft in der Epoche des Homo sapiens, wie so oft ist der Himmel dunkel verhangen, der in die Zukunft weist, wie so oft fällt es uns schwer, Zuversicht zu halten. Und ja, es ist auch berechtigt. Ich möchte das in keinster Form kleinreden. Und doch dürfen wir nicht in die Knie gehen. Doch dürfen wir uns diese Handlungsorientierung nicht nehmen lassen. Wir müssen nochmal anders kreativ werden, nochmal anders über die Gesellschaft nachdenken, nochmal anders über uns nachdenken, über unseren Lebenssinn nachdenken. Was speist meine Identitätsbildung? Was ist sinnhaft für mich? Wir sind jetzt aufgefordert, ein klein wenig Evolution im Schnellmodus zu durchlaufen.
Aber schauen wir mal ganz kurz zu jenen Menschen hin, die genau diese Zukunft am meisten betrifft, zu den Kindern, ja, die jetzt in der Schule sitzen. Werden deren Gehirne eigentlich falsch trainiert für eine Welt, die es ja eigentlich dann gar nicht mehr gibt?
Wir sind tatsächlich so aufgestellt, dass wir momentan Kindern etwas beibringen müssen für eine Welt, die wir nicht kennen. Das ist so. Und was hilft dort? Es hilft diese Kombination, die mir immer so wichtig ist. Unser Gehirn funktioniert in dem Modus, dass es einen stetigen Wechsel zwischen Stabilität und Instabilität gibt. Stetig, so Phasenübergänge. So sind wir gebaut. Das ist die Physiologie. Netzwerke entstehen, Netzwerke stabilisieren sich. Lerne ich etwas Neues, was nun hinzugefügt werden muss, verändere ich Synapsen und mein Netzwerk ist auf einmal instabil. Es braucht eine Reorganisation. Aus einer Stabilität geht es in eine Instabilität, einen Phasenübergang, eine Reorganisation und es kommt zu einem neuen Gleichgewicht, eine neue Stabilität. Das ist Leben. Und Komplexität heißt Sicherheit, die absolute, gab es noch nie, die wird es nie geben, weil Komplexität ist dadurch definiert, dass in komplexen Systemen unvorstellbar kleine Parameterverschiebungen, also ein lieber Freund von mir, der in diesem Bereich viel klüger als ich ist, ein Forscher im Bereich Komplexität, der Guido Strunk, in Wien hier übrigens auch sitzend, der sagte zu mir, Damir, stell dir vor, wenn ein Atom hustet. Das ist nicht vorhersagbar. Und in komplexen Systemen werden solche unvorstellbar kleinen Fluktuationen verstärkt. Wie ein Brennglas wirken komplexe Systeme. Also das heißt, es ist nicht vorhersagbar. Es ist nur mit Wahrscheinlichkeit zu berechnen, aber nie exakt vorhersagbar. Das heißt, die Illusion der Sicherheit gab es noch nie, weil Leben und Gehirn Komplexität bedeutet. Okay, also das heißt, wir müssen das uns bewusst machen. Und wir müssen uns klar machen, Sicherheit war immer eine Illusion. Aber trotzdem sollten wir das nicht einfach so bagatellisieren, sondern sagen, okay, aber wir haben sehr wohl auch die Chance, ein Stück Struktur in die Welt zu bringen. Wir haben Wertesysteme, wir haben Traditionen, wir haben elementare Dinge im Welt- und Menschenbild, die wir hochhalten möchten. Das schafft Struktur, das schafft Ordnung, das schafft auch Sicherheit. Und von dieser Basis ausgehend, also einer guten Verwurzelung, ich brauche Heimat in dieser Welt und in mir selbst. Der Heimatbegriff ist so negativ konnotiert die letzte Zeit. Nein, Selbstbeheimatung ist ein Heiligtum. Ein Dichter sagte mal, wohin fliehen, wenn der eigene Herzschlag nicht ausgehalten wird? Ein Mensch, der in sich selbst keine Heimat hat, der kann gar nicht so viel Drogen schlucken, die er bräuchte, um sich auszuhalten. Nein, wir brauchen eine elementare Grundstruktur des In-der-Welt-Seins, des mich beheimatet Fühlens mit Menschen, mit einer Umgebung und auch mit mir selbst. Und dabei sollten wir Kinder und junge Menschen unterstützen. Davon aber ausgehend, von dieser Verwurzelung ausgehend, dann ihnen die Kraft zu geben, nach oben zu streben. In die Freiheit, in die Offenheit, in die Entwicklung. Es braucht beides. Es braucht also die Verwurzelung, Lernen, Wissen ist nicht banal geworden durch KI. Nach dem Motto, ich brauche gar nichts mehr wissen, das macht alles die KI. Das wäre ein Fehler. Wir müssen uns weiterentwickeln. Aber was wir jetzt lernen müssen, ist Flexibilität. Von dieser Verwurzelung ausgehend müssen wir umgehen können mit verschiedensten Kontexten, mit Wandlungsprozessen, die schnell über uns kommen können. Und beides braucht es.
Das heißt zum einen ein Fach, das Heimatkunde heißt, das gab es ja
zwar,
schon mal,
und zwar,
aber anders.
Und zwar, genau, viel, viel weitreichender. Im Sinne nicht eines Banalen, sondern im Sinne eines tiefen, menschlichen, mich verwurzelnden. Und in diesem Heimatgefühl auch zu wissen, es lohnt sich, in dieser Welt zu sein. Es lohnt sich, in mir zu sein. Kindern das zu vermitteln und nicht ihnen Schuldgefühle aufzuladen oder sie klein zu halten. Und nein, sondern ihnen auch so viel Energie mitzugeben, dass man sagen kann, wow, mach dich auf den Weg und ich unterstütze dich. Aber du musst auch deinen Weg gehen. Du musst auch fallen. Du musst auch stolpern. Du musst auch wieder aufstehen lernen. Und dabei lernst du dann, dich so zu bewegen, dass deine Welt, die sich schnell wandelt, für dich nicht so schnell zur Bedrohung wird. Dass du lernst, Dinge zusammenzuführen, Dinge zusammenzudenken. Dass du lernst, in einer Welt dich zu bewegen, die sich enorm beschleunigt hat. Aber dass du auch eine Verwurzelung hast, die dich davor schützt, vor diesem Strom der Daten und der Rhythmen in Gänze davongeweht zu werden. Also auf banal, dieser Spruch ist ja auch nicht von mir, den haben ja kluge Menschen schon vor Jahrhunderten formuliert. Starke Wurzeln, was auch heißt, zu lernen, Welt zu verstehen, Modelle aufzubauen und dabei dann in die Freiheit zu gehen und das weiterzuentwickeln und dabei eine Form von Zuversicht mitzunehmen, dass man gestalten kann und darf. Und das ist schwer in dieser Zeit geworden. Wir sind heute, egal welches Thema man anreißt, immer erscheint einem eine Wand nach dem Motto, ja, KI geht eh in die Superintelligenz, dann geht's eh ins Verderben. Heute haben wir ökonomisch orientierte Big-Tech-Unternehmen, die eh alles nur noch für sich nutzen, um Macht zu bündeln und was auch alles wichtig ist. Aber alles das kann verändert werden. Nichts davon ist in Stein gemeißelt. In dieser Welt ist nichts in Stein gemeißelt. Und wir dürfen den Menschen nicht das Gefühl geben, ihr könnt eh nichts tun. Ja, vielleicht sind die Big Tech heute so mit Macht und Geld ausgestattet, dass man das Gefühl hat, gegen die kommt niemand an. Nein, nein. Warum beginnt Europa nicht aufzuwachen und zu sagen, hey, wir haben eine Tradition, eine philosophische, wir haben die Aufklärung, wir haben uns entwickelt. Europa hat so viel Großes in diese Welt gebracht. Auch das ist eine Sicht, die nicht so modern gerade ist. Wir neigen eher dazu, so ein wenig uns selbst klein zu machen und für alles schuldig zu sprechen. Ja, Europa hat auch vieles zu reflektieren, ganz klar, keine Frage. Aber Europa, hey, Sklaventum wurde in England abgeschafft, 1832, Frauenwahlrecht, die Kinderrechte, UN-Kinderrechtecharta hat Polen eingebracht. Ja, also es gibt viele, viele Dinge, die Europa auch vollbracht hat. Warum sagen wir nicht, wir bauen ein eigenes System auf. Wir bauen eine KI-Software auf, die vielleicht unsere Aufklärung, unser Menschenbild mit implementiert bekommt. Warum könnten wir nicht da ein bisschen verrückter und kreativer sein? Warum überlassen wir alles den Amerikanern und den Chinesen und vielleicht demnächst den Indern? Und also das heißt, da würde ich einfach mir wünschen, dass wir auch als Europäer hier selbstbewusster agieren, was das eigene schaffen und formen und nicht nur einfach jammern, dass die anderen alle nur böse Dinge in die Welt bringen. Ja, sie bringen viel Gutes in die Welt und vieles, was damit zusammenhängt, ist sehr herausfordernd. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Also Wurzeln und dann auf die Flügel aufspannen. Die Zukunft ist noch nicht geschrieben.
Da waren jetzt so viele Appelle drin, die wir uns alle hoffentlich zu Herzen nehmen. Vielleicht ist der erste Schritt mal dieses, wie du ganz oft angesprochen hast, dieses Kennenlernen von sich selbst, von der Umgebung, wo man lebt. Wenn man jetzt quasi dein Buch zum Anstoß dafür nimmt, um dieses Kennenlernen mal in Gang zu setzen, was wünschst du dir denn, dass jemand, der das Buch gelesen hat, dadurch in seiner Denkweise oder in seiner Handlung verändert? Was möchtest du, dass sich da jemand mitnimmt?
Ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu eitel klinge, aber ich habe mich sehr bemüht, beim Schreiben dieses Buches eine Sprache zu wählen, die auch so ein Stück unserer Kulturgeschichte, soweit ich es vermochte, in sich trägt. Freude an der Sprache, Freude an der Ästhetik, Freude an der Philosophie, am Hinterfragen, Freude am Entdecken, Freude am Staunen. Und über diese Freude und diesem Buch folgend eine Reise auch in sich selbst zu wagen. Also ein Date, die Motivation für diesen Titel war das Bild, dass ich mich bemüht habe, so zu schreiben, dass der Leser und die Leserin verführt werden, in die eigene Hirnwelt abzutauchen und das sozusagen in Resonanz zu bringen. Und wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann das Staunen zu lernen über das, was wir sind. Und zweitens, ehrlich zu sein. Aufrichtig zu sein mit sich selbst, im Umgang mit mir und Welt. Das wäre etwas, was uns allen gut täte.
Damir, du hast jetzt ein Date bei Thalia, wo du eine große Lesung gibst. Wir alle haben jetzt ein Date mit unserem Gehirn. Vielen Dank für deine wertvolle Zeit und für all diese tollen Inputs, die, glaube ich, wirklich auch anregen, mal umzudenken oder mal ins Unbequeme zu gehen, weil genau das ist das, was uns weiterbringt, hast du eigentlich schon ganz am Anfang gesagt. Dankeschön.
Es war mir eine Freude, dein Gast zu sein.